Hallo zusammen.
Hallöchen, hallo Jana. Heute ist ein bisschen was Besonderes, denn wir sind mal nicht nur zu zweit, wie wir das ja schon angekündigt hatten in unserer ersten Folge zu diesem Thema, sondern wir sind mal wieder zu dritt, beziehungsweise wir waren ja auch schon mehr. Egal, ich verlabere mich schon wieder. Wir sind auf jeden Fall heute beehrt, weil Dr. Elisabeth Brande-Busemeyer ist unsere Gästin und sie ist die zweite Vorsitzende vom Bund Angestellter Tierärzte. Hallo Elisabeth.
Ja. Hallo Jana, hallo Karim.
Hallo Elisabeth, Hallöchen. Schön, dass du da bist.
Genau, Jana, willst du uns mal ganz kurz vorab starten, was so ein bisschen das Ziel unserer Folge heute ist?
Ja, also wir schon, ich hoffe, ihr habt alle die erste Folge von dieser Reihe gehört. Dann wisst ihr schon, was unser Ziel mit diesen Podcast-Folgen im Moment ist. Wir wollen euch ja so ein bisschen Hands-on-Tipps an die Hand geben, wie man ein Arbeitsverhältnis in der klinischen Arbeit, also das ist natürlich unser Fokus im Moment, gut gestalten kann, lässt sich aber sicherlich auch einfach auf alle Arbeitsverhältnisse in der Branche oder auch darüber hinaus anwenden. Jetzt gerade, wenn es um den BAT geht, dann haben die natürlich eine ganz besondere Stellung, was die Arbeitsbedingungen in der Tiermedizin angeht. Das heißt, für uns ist es natürlich super interessant, da Elisabeth deine Perspektive zuzuhören, zu den Entwicklungen in der letzten Zeit, dazu, wie du das siehst. Du hast ja auch wahnsinnig lange klinische Erfahrungen, da können wir vielleicht kannst du gleich nochmal was zu erzählen. Und wir hoffen, dass wir ganz viele Erkenntnisse und lehrreiche Dinge heute mitnehmen können aus dieser Folge.
Ja, ich leite dich einmal ganz kurz ein und dann überlassen wir dir quasi den Rest der Folge die Bühne und reden gar nicht mehr so viel. Das Besondere an dir ist nämlich, weshalb wir uns total freuen, dass du heute zu Gast bist, dass du, ich fasse mal kurz deinen Lebenslauf zusammen, du hattest extrem viele Stationen, berufliche Stationen, aber die waren extrem unterschiedlich. Das ist so ein bisschen das Besondere an dir. Also du warst in der Großtierpraxis, du warst in der Gemischtpraxis, du hast Schweinebestandsbetreuung 11 Jahre lang gemacht und daneben noch Kleintierpraxis, dann Tierschutz und jetzt Chirurgie als Schwerpunkt in einer Kleintierpraxis und du bist halt natürlich im BAT unterwegs. Das heißt, du hast ziemlich alles gesehen, was unser Berufsstand zu bieten hat und das soll natürlich irgendwie als Basis dienen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen was von dir mitbekommen können, so an Tipps. Deshalb, um dich noch ein kleines bisschen näher kennenzulernen, habe ich eine Eingangsfrage. Elisabeth, am Anfang deiner Karriere, du hast 88, hast du mit einer Promotion angefangen, ne?
Ja, genau. Ja.
Als du danach dann in die Großtierpraxis gegangen bist, was war da was du von dir selber dachtest, deine beste berufliche Eigenschaft und was ist heute deine beste berufliche Eigenschaft und gibt es da einen Unterschied?
Also damals zum Einstieg muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe immer gedacht, dass ich Pferdetierärztin werde, ganz bestimmt. Wenn ihr meinen Lebenslauf jetzt eben so vorgelesen habt, dann muss man feststellen, dass das so der geringste Anteil war. Von daher würde ich sagen, meine beste Eigenschaft war und ist meine Flexibilität. Kann ich nicht anders sagen. Ja.
Sehr gute Antwort.
Und das war am Anfang so und das ist jetzt immer noch so, sagst du?
Ja, am Anfang habe ich es vielleicht nicht so wahrgenommen, aber es war schon so auch vom Verlauf her in den verschiedensten Praxen, dass da ja die unterschiedlichsten Herausforderungen waren und auf die man sich einstellen musste. Manche Sachen, mit denen man gerechnet hat, immer wieder auch Sachen, mit denen man vielleicht nicht so gerechnet hat. Und da war das oder ist das sicher eine Stärke von mir, darauf reagieren zu können oder dass ich es mit der Zeit sicher auch noch mal besser gelernt habe als eingangs, mit so diesen verschiedenen Herausforderungen klarzukommen und mir da auch neue Sachen anzueignen, flexibel zu bleiben, für Veränderungen offen zu sein. Und ich denke, das ist schon eine relativ gute Voraussetzung, auch dann in verschiedenen Bereichen tätig zu sein. Wenn jetzt mein Werdegang anders gewesen wäre, ich hätte vielleicht ein Internship, eine Residency, ein Diplomat, sowas angestrebt, wäre das sicher so eingleisiger oder mehr eine Einbahnstraße vielleicht auch gewesen. So muss ich auch sagen, dass der große Vorteil war, manche dieser Wechsel da im beruflichen oder im Lebenslauf waren sicher auch nicht so geplant, manchmal auch nicht mal gewollt, aber dann irgendwie wo nötig und dass sich daraus einfach dass ich da flexibel reagieren konnte, auch auf verschiedene Lebensphasen. Das muss ich auch sagen. Dann eingangs natürlich 60 Stunden, ohne da irgendwo auf die Uhr zu gucken. Und von montags morgens bis die andere Woche montags habe ich in der größten Praxis gearbeitet. Ohne Kind und Kegel war das alles kein Thema. Und dann eben mit Familie, Kind und so weiter. Da musste ich einfach auch umdenken und mich umstellen. Und habe dann auch gemerkt, in der größten Praxis unheimlich schwer mit Nacht- und Notdienst. Und von daher Schweinepraxis gut planbar. Es war jetzt auch nicht unbedingt mein Wunsch, da jetzt unbedingt Schweine zu machen in dem Moment. Aber war dann einfach eine Möglichkeit, weiter im Beruf bleiben zu können und dann auch ganz gutes Geld zu verdienen, weil da wird gutes Geld verdient. Und dann einfach auch zu erkennen, Mensch, da sind ja auch ganz interessante Sachen im Schweinebereich, bisschen andere Denkweise, mehr so dieses Detektivische, mehr so dann diese Bestandsproblematik, nicht so das Einzeltier, obwohl ich vorher unheimlich gerne Kühe, Einzeltier gemacht habe, so Kuh frisst nicht, was hat die? Also das fand ich immer super spannend, aber dann eben auch so erkennen, so eine andere Stelle oder ein anderes Arbeitsfeld hat auch so einen Reiz. Und ähnlich ging es dann mit der Chirurgie, weil du eben sagst, plötzlich dann Chirurgie in der Kleintierbrücke, ist das denn? Da zu sagen, ja Mensch, dass ich bin Großtiere gewohnt, ich bin vielleicht von daher nicht ganz so ängstlich, wenn man eine Kuh schon mal aufgeschnitten hat oder tausende Binneneber vielleicht operiert hat im Raum von einem langen Schweinebestandsbetreuerleben, dann hat man auch nicht so viel Sorge dabei, einem Hund einen innenliegenden Hoden zu suchen. Mhm. Und so muss ich auch sagen, dass ich so von jedem beruflichen Schritt auch immer was abgebracht habe dann für den nächsten.
Das finde ich ganz interessant, dass du das als Vorteil begreifst und irgendwie auch so schilderst, weil ich meine, du bist ja hier in bester Gesellschaft, was so nicht lineare Lebensläufe angeht. Sowohl Jana als auch ich sind ja jetzt nicht so super linear, deshalb total verständlich. Okay, sollen wir mal einsteigen in die, also vielen Dank für deine ehrliche Antwort, und dann, wir haben so vier grobe Fragenkomplexe vorbereitet. Jana, sollen wir mal mit der ersten einsteigen?
Mhm. Ja, vor allen Dingen würde uns interessieren, was du beobachtet hast in den letzten beiden Jahren, was sich in unserer Branche verändert hat. Und jetzt geht es natürlich heute hauptsächlich um das Mental Health Thema und um Arbeitsbedingungen. Siehst du da, welchen Trends hast du beobachtet?
Ja, ist ein total interessantes, total wichtiges Thema für unsere Branche. Einfache Antwort, viel. Also in den letzten 2-3 Jahren hat sich doch sehr viel geändert. Ich habe die ganze Zeit davor mitgekriegt, wo das am Rand auch immer mal thematisiert wurde. In verschiedenen Studien sind ja da mehrere auch gelaufen, 2007, 2017 zu Arbeitsbedingungen und Berufszufriedenheit. Und das war immer so ein Strohfeuer, dass man sagt, ja, müsste eigentlich was besser laufen. Und dann letztendlich das doch so versandet ist, dass sich weder die Gehälter noch die Arbeitsbedingungen grundlegend über einen langen Zeitraum geändert haben. Und jetzt in den letzten 2-3 Jahren hat sich da doch sehr viel getan, ist das Interesse auch, gerade Gesundheit, körperliche, psychische Gesundheit auch in der Tiermedizin sehr groß an diesem Thema. Jetzt gerade die letzte Studie auch zum Suizidrisiko in Deutschland oder bei deutschen Tierärzten hat ja auch da ein sehr breites Echo gefunden. Und da muss man schon sagen, naja, es ist jetzt in der Öffentlichkeit dieses Thema, was ich total wichtig finde. Dadurch wird es auch nicht mehr so individuell als Problem einzelner Tierärzte, die vielleicht nicht hart genug sind, gesehen, sondern es ist schon der Zusammenhang da. Ja, es sind auch berufsbedingte Gründe, die bei vielen doch ein Risiko bergen, die in dem Bereich mit einfließen.
Das ist ja so ein bisschen das, was wir auch in unserer ersten Folge zu dem Not One More Vet Thema jetzt gesagt haben, dass diese ganze Studienlage halt ganz, ganz klar sagt, so, ihr seid nicht alleine damit, das ist halt ein generalisiertes Problem, und wir versuchen jetzt so ein bisschen zu enttabuisieren, dass da halt auch drüber geredet wird, weil nur so ja auch Veränderung passieren kann. Aber was mich interessieren würde, was ist deine Meinung, warum jetzt gerade, hat das was mit der jetzigen Generation zu tun, die darüber redet? Oder gibt es irgendwelche anderen Faktoren, die dazu führen, dass es jetzt in den letzten 2 Jahren so explodiert ist, das Thema?
Ja, ich denke, es hat mit der jüngeren Generation zu tun, die bestimmte Dinge nochmal anders sieht und überdenkt. So dieser ganz große Boom, Karriere über alles, ist ja so ein bisschen auch nicht mehr da, dass man dafür auch alles andere in den Hintergrund stellt, sondern zum Teil möchten eben jüngere Kollegen, Kolleginnen auch anders leben, anders arbeiten. Dann denke ich, haben wir viel mehr Player jetzt im teammedizinischen Markt als noch vor ein paar Jahren. Wir haben viel mehr Input, was BWL angeht, von der Coaching-Seite her auch einfach ganz andere Anbieter am Markt, die aus anderen Ecken kommen, sodass da heutzutage auch mehr in der Teammedizin über den Tellerrand geguckt wird. Also lange Jahre war die Teammedizin doch mehr oder weniger so ein ganz abgeschlossener Bereich, relativ kleiner Berufsstand, auch in weiten Teilen sehr arbeitgeberorientiert von den Verbänden, von den Kammern her. Und da war so wenig Input von außen und wenig Ideen, dass man auch anders vielleicht Teammedizin oder in der Teammedizin arbeiten kann, als so dieses ganz altangestammte da den ganzen Tag arbeiten für relativ wenig Geld und relativ wenig Anerkennung.
Wir sind ja jetzt auch von der Arbeitnehmerseite im Moment in einer ganz guten Position, muss man sagen, von der Marktlage. Da sind solche Themen vielleicht dann auch noch eher mal auf den Tisch zu bringen, als in einem Konkurrenzkampf wie jetzt ein, zwei Generationen vor uns.
Ja, absolut nicht. Ich denke, dass klar ist jetzt ein Arbeitnehmermarkt, da sind die Chancen viel größer auch, dass sich was ändern kann. Zu meiner Zeit, als ich in den Beruf eingestiegen bin, da war man froh, wenn man eine Bewerbung dann mal nach einem halben Jahr mit Kaffeeflecken ohne Absender zurückbekommen hat. Also das hat sich geändert, absolut. Und von daher stehen die Chancen auch besser als denn je, würde ich sagen, befriedigende Arbeitsplätze zu finden, gutes Geld zu verdienen, auch für sich da glücklich zu werden in dem Beruf.
Was ist denn, wir kommen jetzt mal zu dem nächsten Fragenkomplex, zu dem zweiten. Also wir haben die Arbeitsbedingungen und diese Arbeitsbedingungen, die beeinflussen ja, wie wir in diesen Studien ja rausgearbeitet haben, maßgeblich die Mental Health Lage von uns allen. Was sind denn die Kernpunkte, die deiner Meinung nach da am essentiellsten sind? Und wir versuchen uns mal auf zwei Kernpunkte zu beschränken.
Also ich würde das schon nennen, doch Bezahlung und Wertschätzung. Wobei Bezahlung eben auch eine Form der Wertschätzung ist. Ist nicht unbedingt die wichtigste. Dazu gibt's ja auch Untersuchungen, dass da man auch unzufrieden sein kann, trotz guter Bezahlung. Aber es ist so ein grundlegendes Moment, dass man sich anerkannt fühlt, seine Leistung, sein Engagement. Da muss schon eine angemessene Bezahlung auch geleistet werden, nicht? Und da, wenn von...
Darf ich ganz kurz einhaken? Du hast vorhin gesagt, als du in die Bestandsbetreuung Schwein gegangen bist, dass man da ganz gutes Geld verdient hat. Hast du dich da besser, in Anführungszeichen mache ich das jetzt, gefühlt dadurch, durch die bessere Bezahlung? Oder wie war die Situation da?
Ja, es ist schon so, dass also jetzt nicht unbedingt nur bezogen auf die Schweinebestandsbetreuung, aber das schon in meinen Augen, wenn man besser bezahlt wird, dass einem auch ein besseres Gefühl schon mal per se gibt von Wertschätzung.
Okay, interessant. So, sorry, ich hatte dich unhöflicherweise unterbrochen. Red ruhig weiter.
Nee, alles gut. Also das denke ich schon, ist sehr wichtig, gerade auch, wenn man mal so ein bisschen über den Tellerrand guckt, sich vergleicht mit anderen Berufen und da sieht, wir sind da weit abgeschlagen als Tierärzte, wenn man so den Vergleich anstellt zwischen den akademischen Berufen. Da werden ganz andere Gehälter verdient normalerweise. Und wenn man diesen Vergleich anstellt, dann ist das doch schon etwas, was da so ein bisschen die Euphorie dämpft, wenn man sich da ganz am Ende der Bezahlungskette irgendwie wo wiederfindet, nicht? Was völlig unpassend ist für eins der schweren oder einen der schwersten Studiengänge, den es in Deutschland gibt.
Was sich ja sicherlich dann auch im sozialen Umfeld widerspiegelt, wenn man, also ich meine, die Studienlage anzugucken, das unterstreicht das Ganze nochmal, aber real erfahrbar ist es ja in der Regel wahrscheinlich im Freundes- und Bekanntenkreis, ne? Wenn man da zum ersten Mal mitbekommt, was vielleicht ungefähr gleichalte Bekannte in ihren Professionen verdienen.
Ja, absolut. Nicht? Also von daher ist das schon wichtig, da auch zu gucken, gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Gibt von Ernst & Young eine Studie, die Studierendenstudie 2020, da kann man gucken, das ist die Erwartungshaltung der Studierenden, wenn sie eben in ihren Beruf einsteigen, und da liegt das Mittel der akademischen Berufe liegt irgendwie wo bei 40.000 oder gut 40.000, Humanmedizin bei, ich glaube, bei 54.000 und Tiermedizin auch irgendwo, naja, nach den Gehaltsempfehlungen des BPT bei, keine Ahnung, 30.000, wenn's da ankommt, nicht? Also da ist schon eine sehr große Diskrepanz, und da ist absolut ein gutes Gehalt ist schon auch so eine Grundlage als Wertschätzung, würde ich sagen, allein in monetärer Form. Aber das ist es sicher nicht allein, sondern Wertschätzung hatte ich ja auch als zweites neben dem Geld genannt, dass man wirklich sagt, gut, da braucht es noch was zusätzlich auch. Und das ist sicher auch, dass man anerkannt ist, und da würde ich auch differenzieren wollen, da ist auch nicht gemeint so ein Lob mal, naja, ganz gut gemacht, sondern grundsätzlich als Kollege, auch als gleichwertiger Kollege auf Augenhöhe von den Praxisinhabern, den Chefs. Das heißt, sich selbstständig zu machen, ist eine unternehmerische Entscheidung, aber jetzt kein Qualitätssiegel für die teammedizinische Leistung. Und dass man da auch sagt, komm.
Den Satz mag ich sehr gerne, ja.
Ja, nicht, also hier, dass nicht per se man da ein Tierarzt zweiter Klasse ist. Das wird auch im Berufsverband, wird das doch von relativ häufig von Kollegen genannt, dass das so ein bisschen so gesehen wird, nicht? Also grundsätzlich auch anerkennen, dass jemand, der sich jetzt nicht entschließt, sich selbstständig zu machen, da ein Tierarzt mit genauso guten fachlichen Kenntnissen ist, wie jetzt der Praxisinhaber oder wer auch immer.
Und jetzt vielleicht ein bisschen anknüpfend zu dem Thema, was wir am Anfang hatten, dass es jetzt in den letzten 2 Jahren vermehrt auf den Tisch kommt und dass es enttabuisiert wird, über die Bedingungen zu sprechen und viel auch mit der jungen Generation kommt. Hast du das Gefühl, das passiert auf Arbeitgeberseite auch? Also ist dieses Bewusstsein vorhanden? Also sicherlich, dass die Bezahlung markiert wird, glaube ich nicht, dass es an jemandem von uns vorbeigeht, aber hast du das Gefühl, auch diese Dinge wie eben die Wertschätzung sind bewusst, was das für einen großen Anteil hat, oder dass sich da jetzt langsam etwas tut und auch Dinge in Bewegung kommen?
Also ich glaube, dass es da von den Arbeitgebern sehr heterogen ist. Da kommt langsam was in Bewegung. Erstaunlich langsam, muss man sagen, wo so ein Mangel herrscht, nicht, dass man sagt, ja, muss man vielleicht auch mal ein bisschen mehr reflektieren, woran das denn liegt. Warum steigen die Leute aus? Was ist da eben auch der Anteil der Arbeitgeber? Und es gibt da welche, die wirklich für sich das erkannt haben und da auch andere und neue Wege gehen. Bei manchen braucht es einfach den Druck da, dass Arbeitnehmer Markt ist, dass sie niemanden mehr finden, der zu den und den Bedingungen arbeiten will. Und natürlich gibt es auch ewig Gestrige, die werden das auch nicht mehr verstehen und auch nicht ändern, nicht so, weil das einfach so ihrem Weltbild, ihren Gedanken da gar nicht eingängig ist, dass man da Dinge auch anders sehen kann, nicht? Das ist so auch dieses, gerade für Berufsanfänger, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Mhm. Es hat noch niemand geschadet, durch den Scheuersack zu gehen und sowas. Das sind dann ja wirklich so uralt Kamellen, die sicher bei dem einen oder anderen auch nicht ausrottbar sind. Aber gut, da arbeitet die Zeit dann, denke ich, für die jüngere Generation, und dass doch viele Arbeitgeber das durchaus auch erkennen, zum Teil eben auch durch eine Professionalisierung da der Strukturen in größeren Einheiten, dass da eben auch Personalmanager dann mit ins Boot geholt werden und andere Leute, die da auch so ein bisschen frischen Wind reinbringen und neue Ideen, ja.
Ich finde das total cool, dass du diesen Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, mal auf den Tisch bringst, weil das ja so omnipräsent ist, finde ich, immer noch, dass man sehr geneigt ist, das einfach so anzunehmen. Deshalb finde ich total wichtig, dass du sagst, dass das halt Quatsch ist. Also, dass das einfach nur eine Klassendifferenz irgendwie künstlich erzeugen soll, die eigentlich nicht da ist. Und bei der Wertschätzung finde ich es auch total interessant, was du vorhin gesagt hast, dass es da nicht irgendwie um so etwas herablassend, so, gut gemacht oder so geht, sondern dass es halt um ein weitestgehend agieren auf Augenhöhe geht. Natürlich ist man irgendwie als Anfänger fachlich wahrscheinlich noch nicht auf dem Level wie jemand, der das 40 Jahre gemacht hat, aber das bedeutet ja nicht, dass man nicht trotzdem als Kollege, Kollegin auf Augenhöhe miteinander sprechen kann.
Dafür bringt man frisches Wissen von der Uni mit.
Ja, ja. Absolut. Und man muss ja auch sagen, naja, wann sind denn die Lehrjahre vorbei? Die sind ja nie vorbei, nicht? Wenn man von lebenslangem Lernen ausgeht, dann ist das doch gut. Dann sind Lehrjahre ja auch gut. Ja. Nicht nur die Bezahlung muss dann trotzdem passen. Ja.
Ja. Wir hatten ja jetzt schon deinen Lebenslauf angesprochen. Und lass uns mal ein bisschen an deiner Berufserfahrung teilhaben. Was sind denn für dich so die Tricks und Hacks, die du während deiner Berufserfahrung für dich gefunden hast, die den Arbeitsalltag für dich und für, ich sag mal, Kolleginnen und Kollegen erleichtern?
Ja, ihr hattet mir ja im Vorfeld schon gesagt, dass so eine Frage in die Richtung kommt. Da habe ich intensiv drüber nachgedacht und muss sagen, dieses Tricks, das hat mir überhaupt nicht zugesagt. Weil ich da gedacht habe, wenn ich irgendwie nur mit Tricks da meinen Arbeitsalltag überlegen kann, indem ich irgendwie tricksen muss, dass ich da mich so durchmoge, dann ist das was ich so gar nicht tun möchte.
Ja. Guter Gedanke.
Ja, das heißt, dass eigentlich so die Idee ist, oder der Gedanke eher ist, sich im Arbeitsalltag nicht selber auszutricksen. sondern sich wirklich auch mal eine ruhige Minute nehmen oder vielleicht auch da jemanden zur Hilfe nehmen, um sich hinzusetzen und zu sagen, so innehalten, wer bin ich, in welcher Lebenssituation bin ich, wie arbeite ich gerne, das ist ja total auch unterschiedlich, nicht? Das heißt, der eine ist arbeitet gern alleine, der zweite arbeitet gern im Team, der nächste ist gerne draußen, der andere wieder gerne drinnen, der dritte sucht der Herausforderung, der andere schiebt da lieber ein bisschen eine ruhigere Kugel, nicht? Dass man dem so ein bisschen nachspürt und dann die äußeren Einflüsse noch mit reinnimmt, in welcher Situation bin ich? Bin ich alleine und frei und kann machen, was ich will? Habe ich Familie? Habe ich jemanden, den ich pflegen muss, der so mit im berücksichtigt werden muss? Und dass man dann sagt, ja, so ist das bei mir und so bin ich und so ticke ich. Und wie kann ich jetzt da, ohne krank zu werden, ohne Schaden zu nehmen, in meinem Beruf tätig sein?
Ich finde das relativ entlarvend, also diese Frage habe ich geschrieben, ich oute mich und ich finde das sehr entlarvend meinen eigenen Gedanken gegenüber, was du sagst, weil das, was ich ja im Endeffekt da in dieser Frage formuliert habe, ist ja, wie du sagst, ne, dass man halt eine Situation hat, die so starr ist und man geht da rein und man muss sich dann irgendwie behelfen, dieser Situation gerecht zu werden. Aber das, was du ja sagst, ist, dass man sich eine Situation, eine Arbeitssituation sucht, die zu einem passt, dass man eben nicht sich irgendwie verbiegen oder anpassen muss, sondern dass man sich etwas sucht, wo man ja reinpasst und wo man agieren kann, so dass man eben keine Tipps und Tricks braucht, um da irgendwie klarzukommen, oder?
Ja, das denke ich, dass man da irgendwie schon auch authentisch bleiben muss, weil sonst wird das über einen längeren Zeitraum doch, glaube ich, relativ anstrengend. Und dass man sich dann verschiedene Modelle überlegen sollte, naja, was kommt für mich jetzt in dieser Situation in Frage? Kann ich Vollzeit arbeiten? Kann ich mir da von außen Hilfe holen, jetzt für Kinderbetreuung, Ähnliches? Inwiefern ist mein Partner da in der Lage, was abzunehmen oder familiär oder Ähnliches? Oder ein Au-pair oder die Großeltern oder mache ich Teilzeit und kann dann noch mehr Familienarbeit leisten, dann sollte ich mir aber vielleicht überlegen, ja, aber ich möchte nicht so teilzeitmäßig aufs Abstellgleis geraten, sondern ist auch Karriere in Teilzeit möglich. Es gibt ja zum Beispiel so Tandems, dass sich zwei Frauen, gerade auch für Frauen, gar kein schlechtes Modell, zwei Frauen sich so eine Stelle teilen, auch als Führungskraft oder eben als qualifizierte Kraft. Was spricht dagegen? Es ist jetzt zum Beispiel zwei Frauen, die jetzt Ultraschall können, sich eine Stelle da in der Klinik teilen und dann sich da eben für die eigene Lebenssituation was zu suchen, was passt. Ich glaube, utopisch ist es zu erwarten, dass das einem so präsentiert wird von Arbeitgeberseite, nicht? Da wird man sicher auch auf Hindernisse und Widerstände stoßen, aber dass man das nicht mal versucht, jetzt zu sagen, hier, das und das kann ich jetzt hier in die Waagschale werfen, das kann ich hier bieten, so kann ich arbeiten. Und in der momentanen Situation, denke ich, hat man da auch wesentlich bessere Chancen als früher. dass man so einen Job dann, seinen eigenen Job so ein bisschen erfindet, nicht? Oder in der Elternzeit, dass man sagt, nee, ich will jetzt nicht total raus und dann anschließend dann kriege ich da keinen Fuß mehr in die Tür oder fühle mich dann selber so unsicher. Was kann ich anbieten? Kann ich in 2 Nächten irgendwie was machen, wenn mein Mann da ist? Als Beispiel oder umgekehrt. Oder kann ich in der Telemedizin was machen in der Zeit? Oder kann ich für die Praxisklinik, in der ich arbeite, so eine Triage anbieten für nachts, dass die anderen entlastet sind? Ich sitze am Telefon zu Hause und sag dann, ja, hier, Sie kommen in eine Praxis und Sie kommen morgen und Sie brauchen überhaupt nicht kommen. Ja, dass man da sowas auch dann vielleicht anbietet und sich so eine eigene Stelle da erschafft, die zu einem passt.
Das heißt, dein Lifehack wäre quasi, dass man aus dem Hamsterrad einmal raustritt. So, ne? Weil nach dem Studium ist man ja gerade so, okay, es muss losgehen und schnell und Hauptsache eine Stelle und Karriere und wie auch immer. Und dass man da einmal raustritt und erstmal sich Zeit nimmt, sich selber kennenzulernen und das dann auch immer weitermacht, also immer wieder gegenprüft, passt das noch für meine jetzige Lebenssituation? Und was ist dein praktischer Tipp? Wie nimmt man sich diese Zeit? Weil, also ich kenne das ja aus der Klinik, dass man dann doch relativ beschäftigt ist und dass man dann eigentlich froh ist, wenn man halt nicht mehr darüber nachdenken muss. Wie macht man das, dass man sich dann da explizit Zeit nimmt?
Ja, ist schwierig, da gerade in so einem Klinikalltag sicher sich Zeit freizuschaufeln. Ich bin absoluter Fan von der 4-Tage-Woche, muss ich ganz ehrlich sagen. In relativ vielen Kliniken gibt es das ja auch schon, dass man da tatsächlich auch nochmal so einen Break hat oder so einen Tag, an dem man viele andere Sachen erledigen kann, die man sonst immer an den Rand quetscht, wo man aber auch mal vielleicht so ein bisschen Muße hat, über solche Dinge nachzudenken.
Ja, okay, interessant. Ja.
Ich finde das auch gar nicht so einfach. Also häufig hat man ja nach einem langen Arbeitstag das Gefühl, okay, man ist müde, das war sehr anstrengend. Aber was sind die Punkte im Tag, die es so anstrengend gemacht haben? Ne? Und dann ist es echt schwierig, im Nachhinein rauszudifferenzieren, was jetzt das schwierige Patientenbesitzergespräch, waren es die 17 Telefonate, war es die OP vielleicht oder wie auch immer. Ne? Es ist ja total individuell, welcher Stressor dann da am meisten wiegt. Deswegen würde ich auch formulieren, dass einfach der Trick, auch wenn du jetzt das Wort nicht so gerne magst, der Trick in dem System ist, sich selbst zu verstehen.
Ja, also das denke ich absolut, und dass man dafür auch ein bisschen Zeit braucht. Und klar, die Erwartungshaltung ist immer, man möge immer 110% geben, aber man kann über einen langen Zeitraum nicht 110% geben, weil man dann immer über seine Grenzen hinausgehen muss und irgendwann dann doch Schaden nimmt. Ich denke, wenn man im Mittel so 80% leistet und so ein bisschen Luft nach oben ist oder man dann auch nochmal so ein bisschen Reserve einfach hat, dann muss das auch in der Arbeitswelt in meinen Augen reichen. Also das ist dann, wenn man es vergleicht so mit anderen Bereichen, ist man ja viel über die Grenze hinausgegangen, sei es unbegrenztes Wachstum oder Klimawandel, Natur, kann man alle möglichen anderen Bereiche auch anführen, nicht, dass man das so ein bisschen doch wieder zurückfährt auf ein Maß, was irgendwo passend ist. Und das denke ich auch, da muss man Arbeitswelt vielleicht insgesamt ein bisschen neu denken.
Ich kann aber aus eigener Erfahrung sagen, dass so, also ne, ich als Selbstständiger dachte auch viel so, oh, ich gebe jetzt hier richtig 100%. Das funktioniert so lange, bis die kleine Tochter dann anfängt zu zahnen und man nachts nicht schläft. Und dann merkt man, okay, vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, vorher so ein bisschen Reserven zu haben, dass man sowas dann auch abfangen kann. Also ne, das kann dann für jeden natürlich die individuelle Situation sein, was auch immer da ist, aber der Punkt macht total Sinn. Und da möchte ich nochmal ganz kurz shameless self-plug auf unsere anderen beiden Folgen mit Psychology Jungle und mit meiner Frau verweisen, weil wir ja da sowohl den klinisch-psychologischen Aspekt einmal beleuchten, als auch den arbeitspsychologischen, wo es halt genau auch um praktische Tipps geht, wie man ja das macht, sich selber kennenzulernen, wie man da selber agieren kann.
Ja, also, und ich denke, es ist auch hilfreich, da über den Tellerrand zu gucken, in anderen Berufen, wie läuft da was, in der Normalmedizin, wie läuft da was, und eben dieses Herantreten an den Arbeitgeber, wenn eben diese Stellen natürlich findet man so ein Stellenangebot nicht, wo das einem präsentiert wird, ja, hier nur 4-Tage-Woche, damit du einen Tag hast, in Ruhe nachzudenken, was sonst noch so wichtig ist, sondern das muss man sicher auch verhandeln dann mit dem Arbeitgeber. Der erste Satz, der dann immer kommt, das ist doch hier kein Wunschkonzert oder kein Ponyhof. Das ist dann, aber ich denke auch, solche Sätze muss man da mal hinterfragen. Ponyhof ist super. Was ist besser als Ponyhof? Gemeinsam mit anderen, höchst engagiert, egal ob es regnet, ob man in die Scheiße fällt, seiner Leidenschaft nachzugehen und etwas zu machen, wofür man wirklich da brennt. Da kann sich doch kein Arbeitgeber irgendwas anderes wünschen, als dass die Angestellten da ihre Arbeit als Ponyhof begreifen. Nicht?
Und damit haben wir unseren Sendungstitel. Vielen Dank. Ponyhof ist klasse.
Ja, nicht nur das Verständnis muss da vielleicht wachsen, nicht, dass man ja trotzdem genauso motiviert ist, da sich einzubringen und leistungsbereit ist und das dann nicht gleich so mit Low Performer und Ähnlichem verwechselt wird, wenn man da sagt, ja, aber es muss auch, Entschuldigung, noch zu meinem Leben passen.
Sehr gut, sehr schön. Elisabeth, ich würde gern noch auf deine Funktion im Berufsverband zu sprechen kommen. Der BAT ist ja jetzt im Prinzip, du hast vorhin schon angesprochen, dass es lange Zeit ein arbeitgeberzentrierter Beruf war oder die Branche zumindest, was Berufsverbände angeht. Jetzt fängt der BAT an, da zum ersten Mal so ein Gegengewicht zu bilden, oder korrigiere mich, wenn es falsch ist. Zumindest in meiner Wahrnehmung gab es das vorher nicht so. Wie ist da die Rolle in dem Ganzen? Was sind da wichtige Schritte? Wo siehst du gerade die wichtigsten Zahnrädchen, an denen ihr da dreht?
Ja, gut. Auf die Eingangsfrage hätte ich dann natürlich antworten müssen, warum hat sich in den letzten Jahren so viel geändert? Ja, weil es den BAT gibt. Gut, uns gibt es ja jetzt seit 5 Jahren. Aber ich denke schon, es ist sehr schwer, in einem gemeinsamen Berufsverband da die Interessen so wahrzunehmen, auch der Arbeitnehmer. Man kann nicht gleichzeitig Arbeitgeberpräsident und Gewerkschaftsfunktionär sein. Das ist einfach schwierig. Und von daher ist das für uns, sind wir also der Berufsverband, der da die Interessen der angestellten Tierärzte vertritt. Das sehe ich so nächstes. Wir haben schon viel bewegt, denke ich, auch gerade in den Punkten, also ein generelles Umdenken und einfach auch ein Zusammenschluss der angestellten Tierärzte, die sich vorher auch häufig nicht wiedergefunden haben in anderen Berufsverbänden oder eben da auch nicht so erwünscht gefühlt haben. Auch immer so als fünftes Rad am Wagen mit einer nicht wirklich guten Interessensvertretung. Ich denke, dadurch, dass es uns gibt, ist das schon ein ganz anderer Zusammenschluss. Möchte auch nicht unerwähnt lassen, unseren Vorläufer, den BVVD, einfach als Studierendenvertretung, die gab es zu meiner Zeit auch nicht. Also wer da schon so ein bisschen sich informiert, engagiert, der darf dann anschließend gerne zu uns kommen. Wir freuen uns immer da über Mitglieder, egal ob passiv, gerne natürlich auch aktiv, die sich da mit ihren Ideen einbringen. Nächstes großes Ziel, jetzt haben wir ja gerade diese Studie abgeschlossen zu Arbeitszufriedenheit, Arbeitsbedingungen, Berufszufriedenheit angestellter Tierärzte, speziell angestellter Tierärzte, die ist in 2020 gelaufen, die haben wir zusammen mit dem VUK, dem Verbund Unabhängiger Kleintierkliniken, erstellt, auch eine Novum, dass also eine Arbeitgeberorganisation und ein Angestelltenberufsverband sich da viele Stunden um die Ohren geschlagen haben, gemeinsam diskutiert haben, auch diese Studie erstellt und dann ausgewertet haben. Da ist gerade das erste Paper, wird jetzt eingereicht, veröffentlicht im Rahmen von einer Pressekonferenz, hatten wir das ja schon. Und der nächste Schritt, auch was daraus erwachsen soll und auch aus unseren Standards, die man auch bei uns auf der Homepage findet, ist eben der erste Tarifvertrag für Tierärzte.
Dann lass uns da doch mal einhaken. Warum ist denn, wenn ich jetzt gar keine Ahnung habe, ich komme von der Uni und habe mich mit Tarifvertrag noch nie beschäftigt, warum ist ein Tarifvertrag wichtig für unsere Branche? Was denkst du?
Ich denke, weil dadurch die Rahmenbedingungen festgelegt werden können. Und das sind Rahmenbedingungen, die ganz wichtig sind für die Arbeitswelt. Das heißt zum Beispiel eben die Bezahlung, zum Beispiel eben die Arbeitszeiten, zum Beispiel eben den Urlaubsanspruch und Ähnliches. Da haben wir nichts. Es ist alles frei verhandelt bislang und setzt immer voraus, dass man, wenn man das für sich selber alleine da macht und vielleicht auch erstmalig, dass man ein guter Verhandler ist und viel Verhandlungsgeschick hat, was ja gar nicht gegeben ist. Das sagen uns die Mitglieder auch immer, Mensch, es ist so schwer und eine Gehaltsverhandlung, das ist so eine Überwindung. Wenn man sich jetzt das mal vorstellt, allein als Vision, wenn diese ganzen Sachen, ich weiß, wie viele Stunden arbeite ich weiß, wie viel verdiene ich weiß, wann kriege ich die nächste oder die erste Gehaltserhöhung, ich weiß, wie viele Urlaubstage habe ich, wie viele Fortbildungstage, wie viel Fortbildungsbudget, wenn das Ganze klar ist, Das finde ich so entlastend dann auch für das Verhältnis und das schließt auch viele Spannungen aus. Nicht, worauf lasse ich mich ein und werde ich jetzt über den Tisch gezogen oder aber viele Missverständnisse, da ist einfach Klarheit. Da steht Bezahlung nach Tarifvertrag, nach BAT-Tarifvertrag gerne. Und dann weiß ich um diese ganzen Rahmenbedingungen. Da kann man in Details natürlich immer noch da andere Abmachungen treffen. Natürlich nicht unter dem, sondern übertariflich geht auch immer noch was. Aber ich denke, es wäre für ganz viele unheimlich befreiend, da diese Sache nicht im Einzelfall da dem Chef gegenüber sitzend verhandeln zu müssen, sondern in der Humanmedizin guckt man auch, ja, Tarifvertrag dann von der und der Klinik, was wird da gezahlt im ersten, zweiten, dritten Jahr, wenn ich jetzt noch die und die Fortbildung mache, da mein Fachtierarzt oder was auch immer, dann rutsche ich da höher in der Eingruppierung und das sind alles Sachen, die sind dann klar. Nicht? Und diese Klarheit der Rahmenbedingungen, das ist das für mich so Wichtige innerhalb eines Tarifvertrags. Und das wird auf Augenhöhe ausgehandelt, muss nicht von jedem Einzelnen, sondern das wird für mich verhandelt als Tierarzt. Und das steht fest. Und das ist so der Reiz eines Tarifvertrages. Für uns als Akademiker ist das eher vielleicht ungewohnt. Nicht? Man, Tarifvertrag, da denkt man eher an Arbeiter oder keine Ahnung, Stahlindustrie oder Autoindustrie, aber nicht unbedingt, aber da Unterstützung auch der Magdeburger Bund. Und da haben wir neulich auch eine Veranstaltung mit dem stellvertretenden Geschäftsführer des Marburger Bundes Niedersachsen, der auch da absolut nochmal ein Plädoyer abgegeben hat für Tarifverträge in der Tiermedizin. Natürlich heißt Tarifvertrag auch immer Zugeständnisse, nicht? Es ist also ein Austarieren da. Die andere Tendenz, die wir aktuell haben, die ja auch vom BPT und den Kammern vorangetrieben wird, ist eine Arbeitszeitgesetzflexibilisierung. Das heißt, da wird massiv an die Politik herangetreten, damit das Arbeitszeitgesetz alleine für Tierärzte flexibilisiert wird. Das heißt, dass Tierärzte länger arbeiten dürfen, dass die Ruhezeit verkürzt wird, dass andere Wochenend-Nachtdienstregelungen da für Tierärzte ermöglicht werden. Das sind alles Sachen, die im Rahmen eines Tarifvertrages verhandelt werden. Aber dann eben nicht zum Nulltarif. Das muss man sagen.
Und ein Punkt, den du so am Rand erwähnt hast, aber den ich persönlich wichtig finde, ist so diese Planbarkeit. Weil ich sehe das bei meinen ganzen humanmedizinischen Freunden, die wissen halt, was sie in 5 Jahren verdienen werden. Mhm. Und ich komme jetzt wieder auf das Kindbeispiel, aber wenn man halt ein Kind bekommt, ist ja schon ganz angenehm, wenn man weiß, was man so in den nächsten Jahren verdienen wird, falls man den Job behält. Und generell macht so Planbarkeit, glaube ich, auch, sorgt dafür, dass man weniger Gehirnkapazität auf diese ganzen Geldaspekte verwenden muss. Und dann hat man diese Kapazität wieder, um dann sich selber zu reflektieren und zu schauen, was möchte ich eigentlich und halt sich um sich selber zu kümmern. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt noch.
Ja, absolut. Und man muss einfach auch sagen, die Gehälter müssen nach oben gehen, weil sonst eben dieses Sicherheitspolster auch fehlt. Wir machen regelmäßig von uns, vom Berufsverband, vom BAT, ein Webinar. Das heißt, was kostet mein Leben? Wo da unser Kooperationspartner WETAX, die Steuerberatungsgesellschaft, vorrechnet, was muss ich über meine Lebensarbeitszeit irgendwo mindestens verdienen, damit ich anschließend eben auch in Richtung Rentenalter da ruhig schlafen kann und damit ich einfach auch meine Kosten decken kann und auch noch mir mal einen Urlaub leisten kann. Und viele haben da sicher am Berufs Anfang auch falsche Vorstellungen, weil man lange Zeit eben nicht selbst Geld verdient hat, von den Eltern unterstützt wurde, wie auch immer. Und da diese Rechnung, das ist 4.000 Euro aufwärts, die man schon über das ganze Berufsleben verdienen muss, um einigermaßen da doch, sagen wir mal, ruhig schlafen zu können, nicht? Das ist viel, wenn man das sieht, vom Berufsanfang an, dann eventuell auch über Zeiten, wo man wegen der Kinder zurücktritt oder aussetzt, in Elternzeit geht, dann eventuell in Teilzeit geht. Also da, das ist schon so, dass da müssen die Gehälter einen deutlichen Sprung nach oben machen, damit überhaupt das erstmal auch gewährleistet ist. Auch schon am Anfang des Berufs, wo im Moment ja immer die Argumentation ist, dass man noch nichts kann und von daher auch nicht so viel Geld verlangen darf. Aber das wäre nochmal extra ein abendfüllendes Thema.
Ja. Ja. Mir ist ganz wichtig zu sagen, das Ganze funktioniert nur mit Masse und deshalb schau dich mal die BAT-Seite an. Das sage ich jetzt, ohne es mit dir abgesprochen zu haben, Elisabeth, aber ich denke, du findest das auch gut.
Ja.
Schau dich das mal an, werdet Mitglied, weil je mehr wir sind, desto größere Stimme haben wir. Und ich bin kein angestellter Tierarzt, aber ich bin trotzdem Mitglied, weil mir dieses Anliegen einfach wichtig ist, dass sich da was tut. Und ja, wenn man mehr ist, kann man halt lauter schreien. So ist es halt.
Absolut. Und vielleicht, um nochmal den Bogen zum Thema Mental Health da zu schließen, ganz aktuell bieten wir jetzt an, einfach aufgrund dieser Problematik, dass Soft Skills manchmal oder dieser Tatsache, dass Soft Skills manchmal viel hilfreicher noch sind als manche Fachkenntnisse, bieten wir an, jetzt einen Kurs erstmalig mit einer neuen Kooperationspartnerin, das ist Ellen Preußing. Manche kennen sie vielleicht von Vet Academy, sonst kann man auch gerne reinschnuppern bei ihr auf der Seite oder bei uns auf der Homepage ist es auch gerade jetzt online, bieten wir ein berufsbegleitendes Coaching an für 6 Monate, in dem eben diese Themen die wichtige Rolle spielen, zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation, Grenzen setzen, Nein sagen, Verhandlungen, all diese Sachen, die man einfach auch im Berufsleben braucht, die man nicht hat. Von anderen Berufen kennt man das, da gibt es manchmal eingangs eine Supervision, zum Beispiel für Lehrer, dass man da so einen guten Einstieg findet. Und ich denke, das ist absolut toll ist jetzt, wenn wir das auch anbieten können. Wir sind auch sehr stolz drauf, dass man das so zum Berufseinstieg mit an die Seite gestellt bekommt. Das ist dann eine kleine Gruppe, in der man untereinander sich auch unterstützen kann und in der all diese Sachen Thema sind. Und das läuft jetzt gerade an und der Kurs wird am Ende September dann starten. Also wer da Interesse hat, unbedingt teilnehmen. Auf der Homepage ist es jetzt gerade online, ja.
Super Sache, ganz, ganz wichtig. Ja.
Nicht und Ellen ist auch Tierärztin, ist auch ausgebildeter Coach, hat sehr viel, macht auch Führungskräftecoaching, kennt auch die andere Seite, hat auch selber Teams geleitet. Also das, denke ich, ist wirklich auch eine gute qualifizierte Adresse, da sich Unterstützung zu holen.
Okay. Jana, hast du noch irgendeinen Punkt?
Nee, ich würde, also für mich, wenn ich ihr überlege, was ich jetzt quasi aus unserem Gespräch so mitnehme, sind wirklich die Kernpunkte, für sich genau zu identifizieren, was man braucht im Arbeitsalltag, um da irgendwie gut mit sich zurande zu kommen und sich in den Strukturen wohlzufühlen. Und dann aber vor allen Dingen auch der Punkt, dass man selber dafür verantwortlich ist, sich die zu schaffen und Kompromisslösungen anzubieten, vielleicht einfach auch ein bisschen kreativere Modelle anzustoßen. Und wir sind, ja, glaube ich, in der besten Position dafür, das zu tun. Vielleicht haben wir nicht immer so den Glauben daran, dass sowas möglich ist, aber das ist das, was ich von heute mitnehme, oder Elisabeth? Das ist ungefähr was du dir vorstellst, was du gerne jüngeren Kollegen mitgeben möchtest?
Ja, absolut. Ich denke, eine realistische Erwartungshaltung ist angebracht. Also da, wie gesagt, jetzt wahnsinnig entgegenkommen oder dass einem leicht gemacht wird, das ist leider, denke ich, noch nicht so. Aber es besteht zu aller Grund doch positiv, da in die Zukunft zu gucken, weil wir einfach viel mehr Möglichkeiten, das ganze Berufsfeld viel diverser geworden ist. Also denke ich, stehen die Chancen doch gut, dass sich da in die Richtung auch viel ändert und dann, dass man auch da mitgestalten kann, viel mehr als das früher oder zu meinem Berufseinstieg der Fall war, wo das doch sehr starr alles vorgedacht, vorgegeben wurde.
Sehr gut. Also ich vertraue sehr stark auf eure Arbeit im Berufsverband, und auf der anderen Seite arbeitet dann jetzt jeder von uns Einzelnen an den Mikrokosmen quasi, an den eigenen Bedingungen, und dann bewegen wir uns aufeinander zu, hoffentlich.
Das finde ich ein schönes Bild, ja.
Ja.
Ja, vielen Dank, Elisabeth, dass du dir Zeit genommen hast. Super cool.
Ja, gerne. Danke für die Einladung. Ja, hat Spaß gemacht, ja.
Schön.
Ja, sehr schön. Alles klar, dann hören wir uns wieder in 2 Wochen. Karim, vielen Dank, Elisabeth. Yes. Und bis bald.
Ich danke, ja. Tschüss.